Willkommen zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. Dem Podcast, in dem wir über das sprechen, was hinter den Kulissen der Selbstständigkeit passiert. Heute sitzen wir nicht am Tresen, denn wir sitzen in Münster in einem roten Wagen. Jetzt fragt mich nicht, welche Marke. Es war ein rotes Auto, was schnell gefahren ist. Die Sonne scheint uns ins Gesicht unter einem Baum und wir haben ein wenig Schatten. Also das ist wirklich eine ganz besondere Folge für mich. Wir sprechen mit Titus über das Unternehmertum als Abenteuer. Er spricht über das Scheitern als Teil des Erfolges, über Buchhaltung als notwendiges Instrument und Werkzeug, über die Liebe zu seiner Frau und über die Frage, wie man seinen Werten treu bleibt, auch wenn aus der eigenen Leidenschaft irgendwann ein Unternehmen wird. Ein Gespräch über Freiheit, Verantwortung und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Titus Dietmann. Skateboard-Pionier, Unternehmer aus Überzeugung, Bildungsaktivist und jemand, der nie aufgehört hat, die Dinge anders zu denken. Ja, mich hat diese Folge bewegt. Ich bin danach wirklich geflasht nach Hause gegangen. Also für mich als Jungunternehmerin eine ganz besondere Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung. Mit Conny Stober.
Ich habe gelesen, du hast 100 Unternehmungen.
Ja, ich habe das nicht mitgezählt, aber
Sagt das Internet. Ich habe
nicht 100 Unternehmen. Ich habe momentan nur noch, weiß jetzt gar nicht, 2-3 Stück.
Okay.
Also gut, wenn man Skate Aid, diese, was ich ja selber gehört als Stiftung und als Vereine, aber die müssen ja auch geführt werden, dann habe ich natürlich noch ein paar mehr. Ja Gott, was soll ich sagen? Das hat damit zu tun, dass ich keine Betriebswirtschaft und so was studiert habe und mich das immer geärgert hat. Und wir sind so schnell gewachsen mit dieser ganzen Titus-Geschichte und da habe ich ja alles gemacht. Wir haben ja nicht nur das hat mit Einzelhandel angefangen. Das war ja auch dann Import, dann mit Einzelhandel und dann habe ich eigentlich die ganze Wertschöpfungskette so alle Stufen abgedeckt vom ja von der Produktion über Großhandel. Über Einzelhandel und dazwischen fremde Marken reingeholt, eigene rausverkauft, dann wurde das extrem komplex. Ja, selbst die Logistik habe ich selber aufgebaut, weil ich keinen gefunden habe, der so.
Aber ihr habt ganz früher angefangen mit deiner Frau.
Ja, ich habe alles mit meiner Frau gemacht und wir sind eigentlich ein ganz seltsames Pärchen insofern, dass ja wir in den 50er Jahren sozialisiert worden sind, wo die Welt noch irgendwie anders war oder auch der Zeitgeist komplett anders. Und ich so 68 Abitur gemacht habe, ja, ich sag mal, die 68er natürlich auch so ihre Prägung hinterlassen haben. Deswegen bin ich heute immer so schockiert über diese ganze komische Diskussion mit Gleichstellung der Frau und denen und so weiter. Ich habe, Brigitta und ich, wir haben echt gedacht, wir hätten das in den 70er Jahren alles überwunden. Und die müssen alle nur noch so leben wie wir und dann sind wir alle glücklich und alle auf einer Augenhöhe. Und dann fängt da auf einmal, jo, auf allen Ebenen fast Krieg an. Zwischen den Geschlechtern, zwischen der politischen Einstellung, zwischen alles. Also, ich meine, da muss ich mal ehrlich sagen, wie geil waren denn die 70er Jahre, wie tolerant und wie gleichberechtigt und alles auf Augenhöhe und positiv und, naja. Also, ich wollte damit nur sagen, ich bin so groß geworden, ich wäre mir blöd und als Macho vorgekommen, wenn ich eine Frau ein Cola ausgegeben hätte oder sowas. Also, das war eigentlich schon fast No-Go. Dann irgendwann haben wir schon zusammengelebt und ich wollte in der Sahara mit meiner Ente eine Tour machen und frag sie und oder wünsch mir natürlich, dass wir zusammenfahren und sie sagt, nee, du musst alleine fahren, ich habe keine Kohle. Ja, da habe ich gedacht, scheiße, ich kann ihr doch schlechten Urlaub ausgeben, dann komme ich mir ganz komisch vor. Und dann, wir waren Studenten schon hier in Münster und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, was, ich habe eine Lösung. Komm, wir machen nur noch ein Konto, wir schmeißen alle unser Geld auf das Konto. Wir müssen nur mal gucken, dass wir nicht mehr runterholen wie drauf. Wenn ja jeder verantwortlich mit umgeht, dann funktioniert das. So, und dann haben wir alles auf ein Konto gemacht, ja, und dann haben wir mal alles von dem Konto bezahlt. Und dann hatte ich nicht mehr das Gefühl, ich halte meine Frau frei oder meine Freundin damals. Und so hat das angefangen. Ja, und wenn du dann Business machst und hast Gütergemeinschaft, nur ein Konto, sowohl privat als auch gut, dann hat man Geschäftskonto, aber alles gemeinsam.
Ja, aber du warst ja mal Lehrer, ne? Im Endeffekt, du hast
ich
ja deinen
war Studienrat sicheren und ich hatte eine Planstelle. Ich war 6 Jahre im Schuldienst und habe 84 ja, in den Sack gehauen, weil einfach, wie soll ich sagen, die Schule als Institution mich schon verdammt eingeengt hat.
Die Einstiegsfrage.
Hattest du keine Angst, Unternehmer zu werden?
Nee, ich bin ja eigentlich gar kein Unternehmer geworden, sag ich mal. Wenn du so willst, war ich immer Unternehmer. Nee, wenn man denn inhaltlich nimmt, dann war ich schon mit 14 ein verdammt geiler Unternehmer.
Okay.
Weil ich wurde mit 14, wenn die Schule vorbei war, in den Wald geschickt. Da hieß es, nerv nicht rum, komm wieder, wenn dunkel wird. Da war ich Zwangsunternehmer im Wald. Nee, und da musste ich irgendwie Unternehmer, um glücklich zu werden. Und diese Selbstsozialisation, die hat mich geprägt. Das Bewusstsein in den 50er Jahren wurde schnell gekriegt, dass ich bin für mich verantwortlich. Wenn ich auf einen 10 Meter Baum geklettert bin und bin runtergefallen, ja Gott, das habe ich verheimlicht. Ich will doch nicht nochmal geschimpft kriegen, dass ich so unvernünftig war. Also ich habe die Verantwortung volle Kanne übernommen, schon als Kind. Ja, und wenn du dann irgendwie vorwärts kommen willst, dann musst du halt unternehmerisch handeln. Ich musste meine Kohle immer selber schon zusammenkriegen. Ich bin schon als 15-Jähriger für 10 Pfennig die Stunde Erdbeerpflücken gegangen und lauter so ein Kram. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist alles, ich habe mal so im Hotel in Bad Neuenahr habe ich Abitur nachgeholt im Internat und da sind alle so Teller waschen gegangen. Da war Bad Neuenahr noch so ein Riesenkurort und sowas alles. Ja, und dann hat er mir erklärt, wie ich die Teller so waschen muss. Gab ja noch keine Spülmaschinen. Und dann habe ich angefangen. So nach 5 Minuten habe ich gedacht, wie umständlich machen die das? Das geht auch viel schneller. Und da habe ich den ganzen Prozess umgebaut und habe die Teller viel schneller gewaschen für diese 2,50 D oder was ich in der Stunde gekriegt habe. Und dann kam der Typ, der verantwortlich war, hat mich zusammengeschissen, dass ich die nicht so wasche wie er. Ja, und da habe ich die Bürste dahin geschmissen, habe gesagt, mach deinen Scheiß allein und die Kohle kannst du behalten und bin wieder gegangen. Also das heißt, inhaltlich habe ich mich schon immer als Unternehmer gefühlt, hatte ein sehr großes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, vielleicht auch deswegen, weil ich so nicht der Norm entsprochen habe. Ja Gott, damals war ich halt ein Zappelphilipp. Aber heute wäre ganz großes Problem, würde ich ADS-Diagnose kriegen und 5 psychologische Behandlungen am Tag und was weiß ich alles. Und damals habe ich mir einfach gedacht, okay, halte dich von den Erwachsenen fern, die dir nichts zutrauen und mach dein Ding und lass dir nicht reinreden, aber trag die Verantwortung, wenn es schief geht. Und damit bin ich dann nach vorne gegangen.
Und dann bist du gewachsen, du hast die erste Firma gegründet.
Ja, und dann musste ich irgendwann, ich war ja Lehrer, da durfte ich nebenher kein Business natürlich machen. Da hat meine Frau ihr Studium, die wollte auch Lehrerin werden, die hat das dann unterbrochen. Ich sag mal, Ende der 70er, sie unterbricht immer noch.
Ja.
Ja, und dann hat sie sich den Reisegewerbeschein geholt und dann haben wir halt so Unternehmertum, wie soll ich sagen, Buchhaltung in der Schuhschachtel so ungefähr, haben wir dann mit angefangen.
Wer hatte bei euch die Zahlen im Griff?
Also Zahlen im Kopf haben wir beide und zwar sehr gut und geil, aber mir macht das nicht so viel Spaß, deswegen ist sie verantwortlich für die ganzen Zahlen. Aber ich sag mal, den kreativen Part, wie soll man sagen, Gestaltung und den kreativen Part aus Gewinn- und Verlustrechnungen dann wieder die Zukunft zu planen und so weit. Also da sind wir schon beide sehr intensiv. Eigentlich kann man uns besser anders aufteilen. Also ich bin das Gaspedal und sie die Bremse. Und du brauchst beides, ne, um die Kurve zu kommen.
Und sie sagt dann auch mal, Stopp, Titus, jetzt wird kein Geld mehr ausgegeben?
Nee, Stopp sagt die nicht. Warum sollst du Stopp sagen? Weil das wäre ja wieder eine Bevormundung. Sondern wir entscheiden alles zusammen. Und von daher ist da ein Einfluss vorhanden. Mit dem Stopp, das hört sich wieder so an. Wie soll ich sagen? Wieder so.
Ja,
wir haben kein So.
Ja. Aber habt ihr denn mal irgendwann, ihr müsst ja irgendwann mal Leute dazugeholt haben, die euch
richtig
auch in der Buchhaltung geholfen haben? Oder hast du das nie losgelassen?
Nee.
Geil.
Vielleicht liegt das auch daran, also ich war eigentlich immer ein extrem schlechter Schüler, bin auch durch das Abi gefallen. Aber komischerweise habe ich immer 1+ in Mathe gestanden und in Physik und in Sport. Bin trotzdem durch Abi gefallen mit 3 Einsen.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Das ist, ich wollte eigentlich Elektriker werden wie mein Bruder, wie mein Vater. Ich wäre ja der Erste gewesen mit Abi. Das wollte ich nicht. Das ist ja dann Versagensangst. Alle gucken und du musst auf einmal gut sein. Da hatte ich nie Bock drauf.
Okay.
Also unter Stress kriege ich eh nichts geleistet. Deswegen ist Unternehmerteam für mich ja das Optimale, weil da habe ich ja Stress, nur den ich mir selber gebe oder durch Sachzwänge. Aber ich habe keinen, der dauernd eine Erwartungshaltung hat und mir Stress macht, wie ich das machen muss. Weil dann klappt gar nichts. Das Herz muss brennen und dann renne ich los. Da kann ich keinen gebrauchen, der mir dauernd sagt, wohin ich rennen soll.
Ich habe dich mal auf einer Veranstaltung gesehen, da hast du erzählt von der Wohnung, von der kleinen. Ich glaube, es war eine Zweizimmerwohnung, wo ihr gestartet habt.
41,5 Quadratmeter, deutsches Heim, 114 D-Mark im Monat, Kohleheizung. und im Keller einen Schrank vom Sperrmüll, wo wir die ersten Kugellager, Fahrgestelle für Rollschuhe, Achsen für Skateboards und so weiter alles gelernt. Ja, das war, ich bin immer wie Rotkäppchen mit dem Körbchen in den Keller gelaufen, um Brigitta hat am Küchentisch verkauft. Jeden Nachmittag nach der Schule.
Und wenn ich das jetzt so höre, du bist ein Macher. Und jeder Unternehmer, also ich habe so...
Ja, mir macht das einfach Spaß.
Genau, also man braucht die Leidenschaft, um das, was man macht, gerne zu machen.
Ja, deswegen, um nochmal auf ADS zurückzukommen, also als das noch nicht so hip und modern war, jetzt plötzlich hat ja jeder ADS und alle wollen bedauert werden und alle, die ganze Gesellschaft muss umgebaut werden, damit bei uns die, die zurückgeblieben sind, und mit ADS ist man natürlich zurückgeblieben, hat ein Problem und so weiter. Ich bin da noch anders groß geworden. Wenn ich irgendwie ein Handicap hatte, nee, dann wusste ich, scheiße, du bist für dich verantwortlich, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Gas geben, verstehst du? Und deswegen habe ich unfassbar Gas gegeben und da ist das ADS natürlich das Schönste, was mir passieren konnte. Ich meine, ich werde diese 77 und ich sag mal so, moin schleiche ich auch hier rum, weil ich denke, scheiße, müde und Dings und so weiter. Aber wenn ich auf einmal ein Thema finde, nee, was mich fasziniert, wo mein Herz für brennt, nee, dann merke ich mir selber das Alter nicht mehr an und das finde ich natürlich super schön. Und das ist natürlich diese Hyperaktivität. Wenn man die irgendwie, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, selbstkritisch mit sich umgeht, ja, Mann, dann ist das doch eher ein Vorteil. Dann kann man das doch richtig geil einsetzen.
Aber du hast ja auch irgendwann Verantwortung für Mitarbeiter gehabt. Dann ging es ja nicht nur um euer... Wie bist du denn damit umgegangen? Also ihr habt ja mal, ich fange nochmal anders an, ihr habt ja mal irgendwann einen Börsengang gehabt?
Wir sind ja fast 50 Jahre jetzt unterwegs. Also
okay.
Wir müssen aufpassen, dass die Zeitsprünge nicht zu groß werden.
Alles klar, machen wir. Nein, aber hast du auch mal schlaflose Nächte gehabt, wenn du Verantwortung für andere Leute gehabt hast?
Ja, ich habe mit Sicherheit schlaflose Nächte gehabt, aber nicht aus Verantwortung für andere Leute. Weil, ich sag mal so, ich finde, wenn man schlaflose Nächte hat, weil man Verantwortung für andere Leute hat, dann macht man was falsch. Okay. Weil verdammte Scheiße, jeder Mensch auf dieser Erde ist für sich selbst verantwortlich. Klar muss ich alles machen, um dass Mitarbeiter motiviert sind, sich wohlfühlen, ein gutes Umfeld haben, wie auch immer. Ja, aber ich übernehme doch nur eine Teilverantwortung. Sonst sind wir doch wieder in der Schule, im Kindergarten oder da, wo wir jetzt auch gesellschaftlich hinkommen, dass uns alle da oben sagen, ey, ihr braucht nicht mehr denken, ihr braucht gar nichts, ihr müsst uns nur wählen, dann habt ihr kein Problem mehr. Das, was wir erleben, ist doch Verantwortungsentzug beim Bürger. Und ich bin ja noch groß geworden in der großen Freiheit 60er, 70er Jahre, wo der Bürger noch immer Verantwortung bekommen hat und so weiter. Und genauso ist das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Ich finde, wenn man deswegen, also wenn ich wirklich nach gutem Gewissen und Wissen und was weiß ich alles und anhand meiner Sozialkompetenz, die da ist und der Empathie und was weiß ich, was da alle zugehört, wenn ich da verantwortlich mit umgehe, ja verdammte Scheiße, dann brauche ich doch nachts keine schlaflosen Nächte zu haben, weil es mit einem Mitarbeiter nicht klappt. Ich sage immer, wenn sich zwei auf die Fresse hauen, sind immer zwei schuld. Das ist nie nur einer.
Da hast du recht, total.
Ja, und deswegen finde ich das so einseitig. Das ist, klar, der Mensch immer das Bedürfnis, alles zu isolieren, weil dann ist das Leben ganz einfach zu verstehen. Nee, wir leben in einer oberkomplexen Scheiße. Wir belügen uns selber. Und mit gutem Gewissen belügen wir unsere Kinder und sagen denen, ihr müsst nur ein 1 plus im Abi machen, ist das Laufen Leben gelaufen. Und ihr könnt alles planen. Einem Kind zu erzählen, man kann das Leben planen. Ja, das ist die größte Scheiße, die man machen kann. Kein normaler Mensch kommt auf die Idee, beim Schachspiel mehr als 3-4 Züge mal vorauszudenken, weil dann merkt man, boah, wie komplex ist das. Ich mache jetzt erstmal besser einen Zug und dann denke ich wieder 2-3 Züge. Und im Leben, da glauben wir können bis zum Tod. Klar. Das Leben ist viel komplexer als das Schachspiel. Das Schachspiel gehört nur zum Leben. Nebenher. Ja. Und deswegen, ich bin da komplett anders drauf gewesen. Immer. Und ich bin froh, dass ich immer noch anders drauf bin. Weil bei mir gibt es keine Lebensplanung. Hat es noch nie gegeben. Ich habe zwar einen Plan vom Leben, sag ich mal. Ist vollkommen klar. Aber ich finde das viel wichtiger, Chancen zu nutzen. Also eine Chance. Das ist ja ein Zeitfenster. Und Zeitfenster verhält sich wie ein richtiges Fenster, nicht? Wenn das aufgeht, muss man durchspringen. Wenn du so lange wartet, dann geht wieder zu, da gibt's Scherben.
Aber wenn du als Unternehmer, hast du nie geplant? Doch.
Ich habe nur, also was geplant?
Na, deine Unternehmung, ja, sprich
kann, anhand der Zahlen. Ich kann wirtschaftlich planen, ich kann genau, Zahlen planen, ich kann für die Bank einen Fünfjahresplan machen und ich kann natürlich auch überall inhaltliche Pläne machen. Was meinst du denn jetzt?
Ich rede von den wirtschaftlichen Plänen, die du auch
machst. Also wirtschaftliche Pläne, nee. Mich hat das immer genervt, also ich habe nur langfristige Pläne gemacht für die Bank, wenn ich Geld brauchte. Und ansonsten habe ich auch den Banken gesagt, der größte Schwachsinn des Jahrhunderts, weil wer Pläne macht, wer auch privat, wer Pläne macht und sich dann an die Pläne hält, der verpasst das Leben. Ja. Weil ich plane doch mit dem Wissen und mit dem Umfeld, was ich in dem Moment habe. Mhm. Da ist aber ein Flow und eine Bewegung drin. Wenn ich nicht jeden Monat hergehe und meinen Plan zerreiße und sage, andere Verhältnisse, ich mache einen neuen Plan. Also langfristige Pläne ist, wie soll ich sagen, behindert man sich.
Bist du bei den Banken damit gut angekommen?
Ich bin bei den Banken dadurch sehr gut angekommen, jedenfalls solange alles gut lief. Weil wenn man Erfolg hat, gibt der Erfolg einem recht. Und dann, die wollen ja alle nur Kohle machen. Und deswegen reden sie alle einem nach dem Maul. Solange sie Geld verdienen, ist alles prima.
Und dann? Klingt nach einem Aber.
Ja klar, ich meine, wir hatten auch noch Zeiten, wo halt die Kohle ausging, als der Börsengang schief ging. Und das war ja eine Ebene, ich sag mal so, ich fühle mich nach wie vor als Familienunternehmer. In der Gründungsszene war ich ja mal sehr intensiv unterwegs, weil ich auch den Gründerpreis bekommen habe, weil ich über 100 Unternehmen gegründet habe. Aber ich habe die andere, für mich ist Gründung ganz was anderes, was heute, wenn man heute über Gründung redet, denken alle an Start-up. Aber die Start-ups, da zählen ja keine Unternehmer im eigentlichen Sinne. Sondern da sind ja Leute, die haben irgendwas Schlaues studiert und sagen dann, scheiße, jetzt brauchen wir nur noch eine Idee, um dann irgendwie mit einer geilsten Story, die natürlich wieder mit Planung zu tun hat, die in der seltensten Fällen aufgibt, die Investoren suchen, vorgehen und dann kaufen wir die ganze Scheiße und da haben wir Kohle gemacht. Das ist doch kein Unternehmertum. Das ist doch, da kann ich doch gleich Investor werden oder Dingsbums und mit langweiligem Geld hin und her schieben oder wie auch immer. Für mich ist Unternehmertum wirklich eine Aufgabe zu haben oder ein Inhalt zu haben, wo das Herz verbrennt, da krempel ich die Arme hoch und auf der ganzen Breite unternehme ich alles, damit das erfolgreich wird.
Weißt du, was ich mache? Genau das. Ja. Mit meiner Buchhaltung. Ja, ich habe da so richtig Bock
drauf. Ich sage ja nicht, dass Buchhaltung scheiße ist.
Nein, ganz im
Gegenteil. Mir, ja, Buchhaltung, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Aber ich sag mal, Zahlen, GmV, Bilanzen, was ich und die. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. So lange brauche ich manchmal eine Frage zu machen. Warum ich so viele Firmen gegründet habe. Da ich die ganze Scheiße nicht studiert habe und ja alles Learning by Doing mir aneignen musste, hat mich immer geärgert, als das größer wurde und unser Unternehmen, also Titus GmbH war es ja dann irgendwann. Und da haben wir alles mitgemacht. Da haben wir Logistik mitgemacht, da haben wir Großhandel mitgemacht, da haben wir Produktion mitgemacht, da haben wir Einzelhandel mitgemacht, da haben wir Versandhandel mitgemacht. Und dann hatten wir auch noch 20 Läden oder 30 Läden und so weiter. Und mich hat das immer gestört, dass ich nicht mit Zahlen führen kann, weil ich nur die Gesamtzahlen habe und das nicht so aufbereitet ist, dass ich wirklich gucken kann, wie läuft der Laden, wie läuft denn da, wo... Wenn es gut läuft, ja, womit mache ich denn die Kohle? Verliere ich vielleicht irgendwo Kohle, die gar nicht auffällt, weil ich irgendwo noch Gewinne mache und so weiter. Ja, und da ich in der Buchhaltung, wie soll ich sagen, die kamen einfach nicht nach, mir das so aufzubereiten. Und dann habe ich die gezwungen. Da habe ich einfach für jeden Bereich eine Firma gegründet. Und da musste eine eigene Buchhaltung gemacht werden. Ah, okay. Und da hatte ich die Zahlen und konnte super führen. Wenn ich natürlich eine geile Kostenstelle, eine Kostenträgerrechnung habe und so ein Kram alle. Und das schon. Aber wie gesagt, ich habe ja nur, wie soll ich sagen, Sportgeografie und Pädagogik studiert. Nur ist vielleicht untertrieben. Ich finde, das war das Geilste, was ich machen konnte. Weil dadurch habe ich... gerade mit Geografie, so was Allgemeinbildung und so Wissen da draußen angeht, das war immer ein Riesenvorteil, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Aber ja, mich hat das einfach interessiert, auch mit wildfremde Dinge. Also ich habe da nicht den Respekt, wie andere, die heutzutage sozialisiert werden, die ja das Gefühl haben, dass sie selber eigentlich gar nicht in der Lage sind, was zu machen, sondern immer einen Erwachsenen brauchen. In der Schule ist das immer der schlaue Lehrer, zu Hause ist dann die Eltern. So, und dann kommen die ganzen Fördermaßnahmen. Und heutzutage haben Kinder ein Riesenproblem. Die haben keine erwachsenenfreien Zeiten mehr. Und wer keine erwachsenenfreien Zeiten hat als Kind, hat große Schwierigkeiten, mal Verantwortung zu übernehmen und Unternehmer zu werden, weil als Unternehmer bist du dann irgendwie, wie soll ich sagen, erwachsenenfreie Zeiten als Kind heißt ja, du hast 20.000 Leute, die alles besser wissen und dir sagen, was du machen sollst. Und wenn du als Kind dich daran gewöhnst und gar keine eigene Meinung bildest, sondern nur nachplapperst, was alle anderen sagen, dann ist das hinterher ein großes Problem, Persönlichkeit, Unternehmerpersönlichkeit zu werden. Und das Ganze sage ich jetzt wertfrei. Ich sage ja nicht, wir machen heute alles falsch, sondern es ist ja auch rein mathematisch nachzuvollziehen. In den 60er Jahre und in den 50er Jahre hatte jedenfalls bei uns im Dorf jede Familie zwischen 5 und 6 Kinder.
Ja.
Der Alte musste noch 80 Stunden arbeiten. Samstags war ein normaler Werktag. Ich bin samstags noch zur Schule gegangen. Das heißt, nur der Sonntag war frei. Und dann lag der Alte flach am Sofa, weil er sich für die Woche wieder erholen musste. So, dann hatte eine Mutter 5 bis 6 Kinder, hat noch keine Waschmaschine, musste nur mit der Hand gerubbelt werden, keine Spülmaschine, noch keine Nanny, kein Geld dafür nahm Krieg, keine Putzhilfe. Und wie auch immer, und dann rechnet ihr aus, wie viel Aufmerksamkeit von einer Mutter, die ja dann alleine in dem Falle für die Erziehung der Kinder verantwortlich ist, überhaupt pro Kind übrig bleibt, wenn sie dann noch den ganzen Haushalt und den ganzen Scheiß und alles machen muss. Und ja, und dann guck dich heute um. Jede Medaille hat 2 Seiten. So schön unsere sozialen Errungenschaften sind für das Individuum und für das Egoismus des Einzelnen, so schlecht ist das dann, ja, für die Kinder, weil heute ist halt so, dass ja Elternzeit für beide, 40, 35 Stunden Woche, frühere Rente, also nicht jetzt die moderne Diskussion, sondern insgesamt, die Menschen leben länger und alle haben so mehr Kohle und dann ist da ein Kind, 1, was weiß ich Kind. Und alle stürzt sich darauf. 4 Oma-Augen, 4 Opa-Augen, 2 Vater-Augen, 2 Mutter-Augen, jede Menge Lehrer-Augen.
Das heißt, im Endeffekt können die Kinder sich nicht entwickeln, um Unternehmer zu sein, wie du das sprich, einfach Pflaumen
richtig,
am Straßenrand zu verkaufen.
Und deswegen brauchen wir schweineteure Sendungen wie Höhle der Löwen, um das zu bewerben und was weiß ich. Naja, und wenn du unser Schulsystem mal siehst, wie soll denn da überhaupt einer Spaß am Unternehmertum kriegen? Also zu meiner Zeit wurden Unternehmer noch mit Zylinderdeckerzigarre und als Arschlöcher nur in den Schulbüchern dargestellt.
Okay.
Ja, ist so.
Ja, das heißt aber, du hast...
Heute ist das nicht anders. Nur wie soll ich sagen? Nicht mehr so plump.
Du hast,
man nimmt immer nur die negativen Beispiele. Nehmen. Also für mich hat das auch nichts mehr mit Unternehmer zu tun, Unternehmertum zu tun. Heutzutage, wenn wir da in Musk und Bezos und was weiß ich in die Ecken gehen, dann ist eine Diskussion für sich dann.
Aber wenn ich jetzt, du hast ja jetzt auch einen Sohn, ne? Der hat ja jetzt auch die Firma mit übernommen oder wie ist gelaufen?
Nee, ich gehört alles. Brigitte und ich, wir sind komplett raus.
Okay.
Also mein Sohn hat schon vor 15 oder 16 Jahren die komplette Verantwortung für Titus übernommen und seit, ich weiß jetzt gar nicht, 2, 3 Jahren und so gehört ihm alles.
Und wie hast du ihm deine Art, deine sprühende Art rübergebracht? Lebt
ja,
er das?
Ja, die konnte ich ihm nicht rüberbringen, weil Vater-Sohn ist sowieso schon mal immer ein Problem. Dann noch, ja, wenn 2 Alpha-Tierchen, dann jeder so seine eigene Vorstellungen hat, dann gibt es nur eins. Wenn wir dann den Übergang machen, dann sage ich Tschüss und dann gehe ich aus dem Büro raus, der geht rein und
okay,
das war's.
Okay.
Und anders kann das nicht funktionieren. Also klar stehe ich zur Verfügung, aber am Anfang hat er gar nichts genutzt. Der wollte sich das selber mal freischwimmen. Ich sag mal so, ich wäre auch nicht glücklich, wenn ich mein eigener Sohn wäre. Und Vater hätte, der so in der Öffentlichkeit steht, das hat ja auch mit ein bisschen Problemen zu tun. Die hat er alle in den Griff gekriegt. Also der ist schon eine richtig Hammer Unternehmerpersönlichkeit geworden.
Mega.
Aber ich sag mal, indirekt durch meine Hilfe, der musste gegen mich antreten.
Okay, ja, das ist natürlich.
Nicht mit meiner Peppelhilfe, das musste er so machen, sondern er musste es selber ran. Er wollte es selber ran. Ich habe ihn ja nicht daran gehindert, aber er wollte ja. Was sagt Julius sagt ab und zu, wenn er so im Interview ist und sagt, hey, das geht nicht. Die Fußstapfen, das geht jetzt erstmal nicht. Ich mache meine eigenen.
Ja, super. Ja, aber genau, das ist
und
es
und das ist dasselbe, was ich früher immer gesagt habe. Deswegen, ich habe nie, wie nennt man das? So Vorbilder, so, also Vorbilder schon irgendwie, aber es gibt auch so Ideale oder so an Menschen, wo man sagt, wow, das habe ich nie gehabt, weil ich habe immer Angst gehabt, ja, wenn ich hinter einem herlaufe, da kann ich nie Erster sein.
Nee, da sind schon ein paar Sachen dazwischen, ne? Das ist, hast du völlig recht.
Das muss ich überholen. Also ja. Darf ich den doch nicht gleich als mein Vorbild stilisieren. Wenn das mein Vorbild ist, dann habe ich das auch nie getraut, den zu überholen. Also.
Die eigenen Fußstapfen erschaffen. Ja. Mega, mega.
Im Kurzen aufs Haus.
So, und wieder einen Kurzen aufs Haus heute. Papierkram, Zahlen und Ablage, all das kostet Geld, die du besser nutzen kannst. Die TCS Office Support übernimmt deine laufende Buchhaltung. Effizient, digital und zuverlässig. Ob Freelancer oder kleines Unternehmen, wir halten dir den Rücken frei, damit du dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst. Informier dich unter www.stobern.de. Buchhaltung, die mitdenkt. Damit genug dazu, wir machen weiter. Jetzt hast du ja auch, ihr habt wahrscheinlich damals noch Buchhaltung wirklich mit Büchern gemacht. Diesen ganzen digitalen.
Meine Frau, die war so bescheuert, weil wir so viel Emotionen ja da reinbringen wollten. Wir haben uns Rechnungspapier gemacht. Da waren lauter kleine Spinnen drauf und das Titus-Logo. Und dann war wie ein abgerissener Notizblock mit den rausgerissenen Ösen, Dingsbums. Das war dann extra schräg da drauf, mit Linien, die gingen so. Damit auch jeder sieht, dass wir die Rechnungen mit der Hand schreiben und nicht mit dem Computer.
Oh, krass. Ihr habt noch mit Rechnung mit der Hand geschrieben?
Ja, sicher. Wir haben, ja.
Bist du
denn? Wir waren aber trotzdem in Münster die Ersten, die vernetzte PCs hatten. Eumel hießen die.
Okay.
Ein Freund von uns hat die nämlich entwickelt damals.
Das heißt, so diese ganze Digitalisierungsprozess in der Buchhaltung, da hättest du auch gar keinen Bock drauf gehabt? Oder hast du das
noch begleitet? Da habe ich riesig Bock drauf. Das ist ja wie basteln. Nur ich sehe das komplett anders. Ich schraube ja für mein Leben gern. Ich mache Rennmotoren, ich baue Rennwagen auf und mache das alles. Und dieses was zu schaffen, was auch mit Kreativität zu tun hat und so richtig schrauben. Ich rede jetzt nicht von einfach Austauschen an modernen Autos, sondern wirklich von Grund auf was restaurieren. Das hat so viel mit Kreativität zu tun. Das ist einfach wunderbar und ein super Gefühl. Und genau dasselbe Gefühl kann man ja auch haben, wenn man sich da ja eine Buchhaltung, ein Controlling aufbaut. Das ist ja auch ein Basteln, verstehst du? Und dann guckst du hinher, ob das auch wirklich läuft.
Hattest aber immer deine Zahlen im Blick. Also es war nie eine Zeit, wo du gesagt hast,
ich sag mal so, ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte immer meine Zahlen im Blick. Ich habe mir da doch oft bequem gemacht, wenn ich so in Action war. Und die Firma lief gut und wird Kohle. Da habe ich gedacht, oh, das ist alles scheißegal. Mein Bauch sagt mir, das läuft. Also was soll ich die Zeit verplempern damit und irgendwie Probleme suchen, die gar nicht da sind. Wenn es natürlich schlecht läuft, muss ich mich automatisch besser mit den Zahlen beschäftigen. Oder wenn ich expandieren will oder wie auch immer, muss ich natürlich, ich sag mal, irgendwo mich mit Zahlen beschäftigen. Und wenn ich jetzt sage, ich finde Planen scheiße, dann kommt darauf an, was man unter Plan versteht. Also was ich liebend gerne mache, das können andere auch als Plan verstehen, das ist mentales Training. Verstehst du? Das habe ich im Sport gelernt. Als ich das erste Mal Fallschirm springen wollte, da habe ich gedacht, ich muss ein geiles Gefühl haben, ich muss vorher schon das Gefühl haben, wenn ich erstmal hochgehe, dass ich das alles im Griff habe. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie das geht, mit den Händen zu lenken und Oberkörper. Und dann habe ich gesehen, okay, vor 140, 160, ich weiß nicht mehr genau, Stundenkilometer fällt man in so einer Grundhaltung. Habe ich einen Freund angerufen, der ein Auto mit Dach und mit Schiebedach hatte. Da habe ich gesagt, fahr mal auf der Autobahn, fahr 150. Dann habe ich mich bis hierhin rausgestellt und habe oben meinen Körper gelenkt. Und da hatte ich das alles drauf. Und als ich aus dem Flugzeug gesprungen bin, habe ich gedacht, ich habe schon 1000 Flüge. Und jeden Abend unter der Bettdecke, ja, habe ich ein paar tausend Sprünge gemacht. Genauso mit meinem, ich habe eine Fahrstunde gehabt, weil ich seit meinem 14. Lebensjahr jede Nacht Auto gefahren bin, am Berg angefahren bin. Ich habe immer die Decke über meinen Kopf gezogen, damit meine Eltern das Motorgeräusch der Blinker nicht hören, die ich natürlich nachgeahmt habe. Das ist meine Planung, das ist meine Vorbereitung, dass ja sich mit mir zu beschäftigen, mit meinen Ängsten. Und wenn ich was unbedingt machen will, ja, da beschäftige ich mich so sehr damit, dass ich dann entscheiden kann, ist das berechtigt, dass ich Angst davor habe, ist das wirklich gut, oder traue ich mir dazu, dass ich das mache. Dann wird aus der Angst nur noch Respekt. Klar bin ich aufgeregt, klar ist das wahnsinnig, wenn ich erst mal aufs Flugzeug springe. Aber ich bin so sicher, da kann nichts passieren, weil ich ja vorher schon 100.000 Mal mental gesprungen bin. Und so mache ich eigentlich alles. So mache ich auch Businessplanungen und was weiß ich.
Das
Worst
heißt,
Case, Best Case kann man damit auch super gut.
Das heißt, wenn du mir einen Tipp geben würdest als, ich sag jetzt mal, Jungunternehmerin.
Ja.
Was würdest du mir sagen?
Ich weiß, dass Jungunternehmer immer nach Tipps suchen. Es gibt da keinen Tipp, ja, also keinen Praxistipp und so weiter. Nee. Ich kann da nur vom Mensch ausgehen. Nee. Also wenn man Unternehmer ist und Jungunternehmer ist, dann muss man schon, wie soll ich sagen, sich sehr mit sich selber beschäftigen, dass man auch eine Sinnstiftung hat, dass man ein Ziel hat, weil ansonsten reicht die Motivation gar nicht aus. Man muss ja schmerzfrei werden eigentlich. Das ist wie beim Skateboardfahren. Wenn ich unbedingt was will, dann falle ich dann 100.000 Mal auf die Schnauze, spüre keinen Schmerz, stehe immer wieder auf. Und genau wie ich beim Skateboardfahren lerne, nach dem auf die Schnauze fallen, kommt das wieder aufstehen. Sollte man auch, wenn man Unternehmer wird, sollte man sich auch vorher genau damit mental beschäftigen, dass das auf die Fresse fallen und verlieren komplett dazugehört. Und dass man dann, ja, trotzdem in sich ruht und trotzdem sein eigenes Ding macht und trotzdem eine Persönlichkeit bleibt und nicht, wie man erzogen wird, dass alles nur von den Zahlen abhängt und so weiter und so fort.
Du bist nicht nur Unternehmer, du hast die Skate-Aid-Stiftung gegründet.
Ja.
Jetzt könnt ihr ja total blöd fragen, warum macht man sowas?
Ja, weil man einfach Bock hat, weil einfach das Herz für Skateboarden brennt, weil ich war ja mal Studienrat, also bin ich natürlich sehr pädagogisch, wie soll ich sagen, hat mir auch Spaß gemacht, dieser Lehrerjob. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als mich mit Kindern zu beschäftigen, aber nicht in der Form, wie da die meisten Erwachsenen machen, dass ich denen ja zeige, wie was funktioniert. Nee, dass ich eine Art gefunden habe, mit dem Skateboarden diese Selbstsozialisation zu fördern bei Kindern, dafür kämpfe, dass die Erwachsenen freie Zeiten haben, dass die, wie ich früher, die Möglichkeit haben, selber was auszubringen und auf die Fresse fallen, wieder aufstehen und einfach, ja, deswegen ist mein Claim, wir machen Kinder stark. Und Kinder stark machen kannst du nicht in der Schule. Kinder stark machen ist auch ganz schwer. Klar, gehört alles dazu. Aber das Wesentlichste beim Kinder stark machen und bei der Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich ein Raum, dass Kinder erwachsenfreie Zeiten haben, sich mit sich selber beschäftigen können, kapieren, dass sie verantwortlich für ihr eigenes Leben sind. Wenn die Mama sagt, kletter mal auf den Baum, der fällt runter, ist ein Riesengeschrei, Mama ist schuld, muss Pflaster geklebt werden und Dingsbums. Wenn ich in den Wald geschickt wurde und ich sage, oh Scheiße, ist zwar hoch, ich probiert, trotzdem bin runtergefallen, habe ich keinem was gesagt, egal wie ich gehumpelt bin, weil ich habe die Verantwortung getragen. Deswegen sage ich auch immer allen, wir sagen auch vielen, die Unternehmer werden wollen oder was ist wichtig im Leben, da sagen viele, mach dein Ding, lass dich nicht reinreden. Ja, das ist okay, aber das ist nur die halbe Wahrheit und das ist nicht das Wichtigste. Da muss man danach noch sagen, und trag die Verantwortung, wenn es schief geht. Das gehört einfach dazu. Wir neigen dazu, ja, nicht zu sehen, dass wir eine Balance brauchen, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und ich sage mal, der Mensch hat ja von Geburt an ein Riesenproblem. Und das muss er einfach nur kapieren. Das Problem, ja, so in der Pubertät, wenn er so wach wird, dann merkt der Mensch auf einmal, oh Scheiße, ja, die ganze Zeit hier, die Alten sagen mir die ganze Zeit, was ich machen soll. Ey, was ist denn mit mir? Ich will auch mal was entscheiden. Also im Endeffekt haben wir auf der einen Seite das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Individualität. Das widerspricht aber komplett in einer Gesellschaft zu leben. Es will aber keiner als Einsiedler im Wald leben. So, und das ist unser ganzes Problem, wenn sich halb sich alle in die Fresse hauen, dann meinst du, dann müssen jetzt alle anderen so leben, wie man selber drauf ist. Dann ist die Welt in Ordnung. Statt herzugehen, jo, es ist nun mal so, wir müssen Kompromisse eingehen und jeder sieht das anders. Und ich mach mein Ding, er macht sein Ding. Solange du mit in die Quere kommst, alles prima. Jo, dann kann das Leben auch...
Du hast das so schön gesagt, in die Fresse hauen. In deinen vielen Jahren als Unternehmer...
Ja, die Fresse hauen meine ich immer verbal.
Ich meine,
es wird nicht mehr in die Fresse gehauen wie heute. Ja,
nein.
Gott. Und heute heißt das Hasskommentare. Ja. Ja.
Hast du denn auf deinem Weg auch Leute getroffen, wo du dachtest, boah, das war kein guter Wegbegleiter?
Wenn ich das gemerkt habe, dann bin ich andere Wege gegangen. Dann, warum soll ich denn... Als Kind habe ich das schon gelernt. Die Erwachsenen sind alle anders drauf und die denken auch gar nicht so schnell. Und vor allen Dingen, ja, bei mir ist Ping-Pong, das geht unglaublich schnell. Und wenn ich als Kind mit Erwachsenen gesprochen habe, die haben mich alle in den Ernst genommen. Weil entweder haben sie nicht kapiert, was ich gesagt habe, oder ich war den Anführungszeichen zu flash, da habe ich überhaupt mitgeredet. Da hieß das nur, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, oder werd doch erstmal groß. So bin ich dann groß geworden. Dann habe ich mich von der Erwachsenenwelt komplett ferngehalten, weil die haben mich ja eh alle irgendwie, das war mir zu stressig, die haben mich alle für einen Loser gehalten. Aber ich habe irgendwie in der Clique und so unter den Kumpels habe ich gemerkt, ich war zwar sehr wenig selbstbewusst, eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen überhaupt, um was selber zu machen, Unternehmertum und so weiter. Aber ich war extrem kreativ, ich war extrem schnell und ich habe unglaublich viel Spaß gehabt. Und wenn ich ein Ziel vor Augen hatte, war ich der Schnellste von allen. Und dann bleibt den anderen ja nichts anderes übrig, als hinterher zu laufen. Sonst sind sie ja noch zu spät als zu spät.
Ja, stimmt.
Und von daher ist meine Führungsrolle, sag ich mal, die ist ganz anders entstanden, also auf Augenhöhe. Nicht, dass mich einer zum Chef macht und jetzt muss ich allen sagen, so, du gehst da lang und so weiter und so fort.
Es gab bei dir nie Hierarchien?
Doch, ich bin ein Fan von Hierarchie, aber Hierarchie und Hierarchie ist ja auch was anderes, ne? Weil ich würde das auch nicht Hierarchie nennen. Ich würde das Respekt nennen. Aus Respekt entsteht ja auch eine positive Hierarchie. Wenn ich einen unfassbaren Respekt vor jemanden, vor einer Leitfigur habe, dann ist das ja direkt schon hierarchisch angeordnet, weil ich mich freiwillig ja sozusagen in der Hierarchie unterordne. Und deswegen sage ich immer, wenn wir über Macht reden, dann denken wir auch immer falsch. Macht wird einem gegeben, die kann man sich nicht nehmen. Nee. Ich kann nur Macht über Menschen haben, wenn die Menschen es zulassen, dass ich Macht ausübe. Also alles andere, ja, ist ja Gewalt und das kann auch nicht so lang funktionieren. Also positive, echte Macht, die wird einem gegeben und die muss man dann verantwortlich tragen. Das ist so meine Philosophie.
Wahnsinn.
Ja, dann versucht doch mal mich zu fühlen.
Das schaffe ich nicht. Das war mir vorher klar, ne? Also
nein, das ist alles, das schaffst du schon. Alleine deswegen. Ja, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt das Gespräch zu führen oder so weiter. Wenn ich so viel laber, dann ist das einfach, so ein brennendes Herz für gewisse Themen, wo ich mir so lange Gedanken gemacht habe über mich und die Welt und wie das funktioniert. Und mir macht da dann auch Spaß, diese Erkenntnisse weiterzugeben.
Mach mal mit dem Finger so, wir nehmen jetzt einfach irgendeine Frage aus diesem, komm. Die Frage ist, wie die Digitalisierung die Marketingstrategien und den Kundenkontakt verändert haben.
Also könnte ich jetzt ganz schlau drauf antworten, weil ich schon selber intensiv da mit unterwegs war. Aber die Hauptschritte der Digitalisierung, die hat mein Sohn umgesetzt. Und weil der ja schon zwischen 15 oder weit über 15 Jahren auch für Tidus verantwortlich ist. Und der hat schon zweimal den ganzen Webshop neu aufgesetzt und was weiß ich alles. Also für mich war die Digitalisierung, wie jetzt auch KI oder überhaupt, dadurch, dass ich so ein alter Sack bin, denke ich oft darüber nach. Und dann sage ich mir, ich sag mal, die Menschen, die lernen überhaupt nichts dazu. Die sind, als der Buchdruck rauskam, sind sie alle durchgedreht. Jetzt gehen alle Jobs flirten und Dingsbums und die ganzen Handschriftjobs und Dingsbums. Ja, dann weißt du, dann kommt das Nächste, dann... Was habe ich schon alles für Weltuntergangsängste hinter mich gebracht? Ich habe vom Fernsehen gesessen, als die Russen auf Kuba zufuhren mit Atombomben, Atomraketen. Ich gedacht habe, warum muss ich mit 14 schon sterben? Weil ich mich da mit von in den 70er Jahren haben wir alle Angst gehabt über Bevölkerung der Erde. Wir kriegen alle nichts mehr zu fressen, wir sterben alle. Wir haben uns nicht festgeklebt, aber wir haben genauso viel Angst gehabt wie die Festkleber, dass wir nicht überleben. Und ja, was ist da alles draus geworden? Das ist dieses Wahnsinn des Menschen, dass er einfach nur analog hochrechnet und am liebsten natürlich ein Horrorszenario hat. Und viele haben ja auch einen Vorteil, wenn sie ein Horrorszenario aufbauen, weil dann kriegen die Bürger ja Angst. Dann kann man die viel leichter führen, also muss man denen ja Angst machen. Und das ist ja dann auch Machterhalt auf die Art und Weise, die ich nicht gerne als Macht bezeichne. Oder das ist diese...
Das heißt, wenn das Thema Digitalisierung bei dir aufkommt...
Nee, für mich ist das einfach eine neue... Gott, ich habe dann mitgelegt. Ich habe noch nachts am... Dann kam das Fax. Was war das Fax für eine Revolution? Ich konnte auf einmal 2000 Vans individuell gestaltet, konnte ich mit Fax rüberraten nach den USA und dann haben die mir 2000 Vans gemacht. Ich habe zwar 6 Stunden an dem kilometerlangen Lochstreifen
gehangen. An dem Thermopapier musstest du auch noch. Wieder? An dem Thermopapier musstest du aufpassen, dass das nicht...
Nee, das ist ja noch was anderes. Das ist doch der
im Fax.
Ich habe vom...
Impfzertifikat.
Entschuldigung, Telex meinte ich.
Oh, Entschuldigung.
Ich hatte so eine dicke Maschine aus Holz und dann hast du einen Lochstreifen eingelegt. Du hast vorher mit einer Schreibmaschine einen Lochstreifen geschrieben und dann hast du ihn durchgeschoben. Und das kam gleichzeitig drüben raus als Lochstreifen. Dann haben die das wieder eingelegt und haben das gelesen. So, okay. Und dann kam das nächste, das war das Fax. Jo, dann kam das Fax, da konntest du sogar handschriftlich und Dings laut zu drüben an. Ja, was waren das alles für Revolutionen? Und alle haben gedacht jetzt, wow, bomb. Ja Gott, dann hast du das halt mitbenutzt. Ja, dann kommt die Digitalisierung und eine Webseite. Ja Gott, da brauchst du halt eine Webseite, dann machst du halt eher eine Webseite. Ja, wo ist denn der Unterschied, ob ich die auf dem Papier male oder ob ich die dann direkt da in irgendwo in World Wide Web reingebe? Das lesen ein paar mehr Leute. Und sonst habe ich den Stress, wie krieg ich meine Papier-Webseite an alle kommuniziert. Das wird ja nur noch einfacher. Und ob das alles positiv oder negativ ist, will ich jetzt gar nicht sagen, weil im Prinzip alle haben ja die gleiche Situation. Ne? Von daher ändert sich ja eigentlich nichts im Wettbewerb. Und von daher, ja Gott, wer damals schneller einen Fax hatte, der konnte auch die Vans schneller bestellen in den USA. Vielleicht sind wir deswegen exklusiv für ganz Europa eine Zeit lang für Vans gewesen, weil wir ein Telex-Gerät hatten.
Jetzt hast du an Julius übergeben. Fragst du manchmal noch nach, wie es läuft? Oder gar nicht?
Nee, warte, das sind so Klischee-Vorstellungen. Wir sehen uns sehr oft und ich bin leidenschaftlicher Opa, genau wie meine Frau leidenschaftliche Oma sind. Und sonntags kommen die oft einfach rüber und so weiter. Klar fällt dann mal irgendwo ein Wort, wenn einer irgendwie über was nachdenkt und so weiter. Da gehen wir locker mit rum. Ich habe sogar inzwischen einmal die Woche eine Abstimmung mit meinem Sohn.
Okay.
Andersrum. Eine Abstimmung, weil wir beide das Bedürfnis haben, dass wir uns nicht so sehr auseinanderentwickeln. Deswegen erzählt der eine dem anderen einfach, wo er dran arbeitet. Ich erzähle ihm, wo ich dran arbeite. Und dann können wir daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehen oder auch nicht. Oder sagen, oh Gott, alles scheiße, was du machst. Oder
auch
geile Idee. Oder, oh ja, hier könnten wir Synergien nutzen. Lass uns doch da mal drüber reden, ob wir da gemeinsam vielleicht irgendwo in einem Action was machen will. Klar, wenn das um Kommunikation geht, da ich immer noch sehr stark in der Öffentlichkeit stehe und er inzwischen ja auch und auch als Keynote-Speaker unterwegs ist. Ja, ich habe mich dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache so viele Sachen. Als Julius angefangen habe, als Keynote-Speaker reinzugehen, da habe ich das sogar aus Spaß, also wirklich, weil ich das Bedürfnis hatte, habe ich da zurückgefahren. Ich habe gedacht, boah, ja, geht mir langsam auf den Nerv, ist ja wie arbeiten, dauernd unterwegs sein. Warum ihm nicht das Feld zu übergeben, stattdessen irgendwie einen Contest zu machen?
Ja, ganz ehrlich, ich bewundere dich total. Darf ich das so sagen?
Ja, darfst du sagen, tut mir auch gut. Bin auch nur ein Mensch. Ich habe nie verstanden, diese Diskussion Work-Life-Balance. Selbst als Arbeitgeber, nicht mit der Arbeitnehmer, weil ja, da habe ich noch eher verstanden. Aber ich finde, der Mensch tut sich überhaupt keinen Gefallen damit, weil selbst Konfuzius war ja schon so schlau, oder? Der gesagt hat, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Weil, wenn ich damit Geld verdiene, was mir am meisten Spaß macht, ich sag mal ein Beispiel, ne? Ist meinetwegen unterfordert irgendwo in der Buchhaltung, ne? Ist ja deine Welt.
Du, ihr sucht ja in der Tat.
Ja.
Hätte ich das früher, weißt du, bevor ich mich selbstständig, ich hätte mich sofort beworben.
Ist noch immer möglich. Mein Sohn wird sich freuen. Also, nee, gut, dann nehme ich keine Buchhaltung. Also, es gibt ja, was weiß ich, es gibt ja Jobs, wo du keine Anforderungen hast, wo einfach nur der Job ist. Beamter oder Dingsbums. Also nicht alle Beamten, aber manche.
Wir müssen vorsichtig sein, sonst kriegen wir
einen Shitstorm. Es gibt auch Angestellte, die, es gehen ja Leute zur Arbeit, fühlen sich unterfordert, ne? Und dann ist das ja Work, weil das tut weh. Und dann kriegen die keinen Lohn, denn muss bewusst sein, sie kriegen Schmerzensgeld. Und ich habe wortwörtlich, wenn Mitarbeiter zu mir kamen, die am zufriedensten waren mit dem Gehalt, da musste ich ab und zu hingehen und sagen, ey, du reißt so vom Hocker und so, wollen wir nicht mal ein bisschen über das Gehalt reden. Die immer kamen, wollten mehr Kohle haben, die wäre ich am liebsten losgeworden. Und denen habe ich klar gemacht, ey, ich bezahle nicht für deine Schmerzen. Dann wäre das ja Schmerzensgeld. Ich will belohnen. Also mach mal was, wo sich das Spaß macht zu belohnen. Und so. Also ich und Work-Life-Balance. Es gibt Leute, ja, für die ist, die gehen dann nachts meinetwegen in den Keller und bauen eine Burg aus 1 Million Streichhölzer. Ne? Mhm. Dann sage ich mir, was ist jetzt Work, was ist Life? Ne, beim Beruf sitzen sie nur rum und müssen halt den Stuhl warm halten, damit sie ihr Geld kriegen. So, das ist doch besser, wenn der dann jetzt die Burgen baut und die verkauft, verstehst du?
Ja.
Dann hat er Work und Life gleichzeitig. Und das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so in die Richtung.
Ich hab's aber verstanden.
Und so in die Richtung denke ich. Und jetzt komme ich wieder zu den Kindern, was wir Erwachsenen alle nicht verstehen. Jeglicher pädagogischer Einflussnahme von Erwachsenen auf Kindern ist Work. Die haben keine okay. Work-Life-Balance, weil die lässt man nicht in Ruhe. Den will man immer, klar, ist alles, man will nur gut. Aber gut wollen ist ja nicht unbedingt gut, ne? Und gut gemeint erst recht nicht. Ja, und wir sind leider zu viele Gutmeiner.
Aber weißt du, auch aus denen wird was.
Ja, ich sag ja nichts, dass da nichts draus wird. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Die Kunst ist, mit als Mensch sich irgendwann, wie soll ich sagen, irgendwann das so vielleicht sogar nicht als Unruhe und als Unsicherheitsfaktor zu nehmen, dass alles immer im Flow ist und sich alles verändert, sondern die Veränderung vielleicht als das Konstante nehmen und damit einfach sich dauernd mitentwickeln und mitentwickeln. Da hat man doch viel weniger Stress, als wenn man immer versucht, alle versuchen die Zeit anzuhalten, weil sie alle Angst haben vor der Zukunft. Und da muss man sich doch nur bewusst sein, nee, kann keiner in die Zukunft gucken, also was soll die Scheiße? Chancen nutzen, wenn es was gibt, machen.
Das gucken, würden wir, so, ich glaube, das würden wir als Abschlusswort so stehen lassen. Guck mal, da kriegst du einen Anruf.
Ja, da will einer Teppiche. Moin, Alter. Wann wolltest du die Teppiche holen? Mach das, obwohl, nee, das ist mir zu stressig. Das ist mir zu stressig. Nee, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Das geht jetzt durch. Ja, klar. Genau. Okay, du, ich sitze hier gerade in dem Interview. Ich merke das gerade. Ich kann nicht so lange labern. Alles klar. Danke. Ja, ich gebe dir einen Kuss. Alles klar. Ciao. So, 10 Uhr am Samstag.
So, Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Läuft. Was? Machst du das alles nur alleine?
Ja, klar.
Aber Social Media nicht. Machst du Social Media?
Ich mach alles. Ich mach Instagram, ich mach zweimal Facebook, ich mach LinkedIn.
Alles alleine?
Alles alleine.
Geil. Respekt. Bei mir macht's mein Mann.
Ja, was heißt alleine? Ich habe einen, der will mir unbedingt helfen und dann lasse ich auch, weil der schneidet geile Videos und sowas alles. Aber ich habe jetzt vor, dass ich Olli Noack das alles machen lasse mit seiner Agentur. Aber deswegen muss ich trotzdem noch weiter das alles. Weißt du, das ist ja die Inhalte, da einfach auf den Knopf zu drücken. Gott, ich lebe nur vom Content, also von der Inhalte an für sich, nicht durch die Aufbereitung, ja. Weil ich habe langweilige Fotos eigentlich, aber nee, langweilig von der Aufmachung und keine Musik und Dings, aber das, was ich zeige, ist dann immer sensationell.
Ja, und es bewegt die Menschheit, ne? Ich gucke, also ich folge dir gerne. Ich wusste auch, dass du deine Enkel abholst vom Flughafen.
Ja, mach ich alles selber, Du hast dich noch nicht weit genug entwickelt mit diesem selbstbestimmten, Lernen und so weiter. Du bist noch so in diesem Fremdbestimmen, in der Fremdsozialisation, dass du diese Versagensängste hast, die ich früher auch hatte und mich zwangsläufig, damit ich glücklich werde, lösen musste, dass ich es irgendeinem nicht recht machen kann. Und inzwischen geht mir das am Arsch vorbei. Ich möchte es einfach nur gut machen, aber nicht irgendeinem recht.
Das nehme ich mit.
Ja, sobald du denkst, oh, da, und dann muss ich, oh nee, ich will mich nicht blamieren und so was. Hey. Weißt du, wo ich das gelernt habe? Bei der Bankgespräche. Da kommen dann diese Schnösel, alle so arrogant die Nase oben. Hey, nee, nicht alle. Nee, ihr filmt noch mit, der nimmt das alles wieder ein bisschen so. Also, wirklich bei der Bankgespräche. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe ja den Betriebswirtschaft studiert, ich habe noch nie mal eine kaufmännische Ausbildung. Klar, dass mir sämtliche Fremdworte am Anfang, die ganzen super Begriffe, die man in der Betriebswirtschaft und was weiß ich alles benutzt, die waren mir alle fremd. Aber ich kannte die Inhalte, Learning by Doing, weil ich das ja alles gemacht habe. So, und jetzt musst du dir vorstellen, am Anfang war ich auch total verunsichert, Bankgespräch und so weiter. Und die haben da immer ein Vokabular gebraucht und ich wusste manchmal nicht, wovon die reden. Und dann habe ich irgendwann einfach, was soll die Scheiße? Ich will das ja kapieren. Und dann habe ich regelmäßig immer nachgefragt. Ne? So, und dann habe ich gelernt, oh verdammte Scheiße, das ist ja der wunde Punkt bei den allen. Die haben das so auswendig gelernt, die hoch und runter und Dings. Und wenn ich auf einmal einen Begriff sage und sage, ey, ich habe nichts gelernt. Was heißt das eigentlich? die stehen ja, die werden nervös, die stehen so im Schlauch, weil sie sich nicht vorbereitet haben, irgendeinen Begriff dann auch so zu erklären, dass den jeder verstehen kann. Verstehst du? Das ist und das habe ich dann, so weiter als, wie soll ich sagen? Das habe ich dann so bewusst weiterentwickelt, dass wenn ich große Erfolge haben wollte und der Typ sich zu sehr da nach oben spielt und so die Dominanz in der ganzen Runde haben will, dann habe ich einfach, auch wenn ich das bewusste, provokativ solche Sachen gefragt, dann wurden die Typen auf einmal wieder richtig schön klein. Ich konnte mit denen weiterreden.
Geil.
Weil die gemerkt haben, inhaltlich ist was da. Nee? Also macht das gar keinen Sinn, so auf die Kacke zu hauen und Eindruck zu schinden.
Aber es ist meistens, ne? Mehr Schein als sein.
Ja, eben. Ja, Gott, mache ich wahrscheinlich auch nur auf eine andere Art und Weise, ne?
Boah.
Keine Ahnung.
Ich glaube, du bist ganz authentisch. Also als wir bei der Matinee waren, habe ich ja gesagt, wir sind als Fremde, so fühlten wir uns, als Fremde gekommen, als Freunde gegangen. Ihr wart so herzlich.
Genau so muss es sein.
Und so lieb.
Das ist das Konzept der Matinee.
Das war so toll.
Es ist keine öffentliche Veranstaltung. Jetzt ist ja fast Zufall, wer da ist. So irgendwie, ich sag mal so, wen ich nicht vergessen habe zum Einladen, der ist dann nicht da, wenn ich vergessen habe oder so. Nee, jedenfalls, das soll ganz privat sein. Und die Leute, die Menschen, die hier sind, die sind das Programm. Die sollen sich miteinander beschäftigen, weil da passiert viel zu wenig. Egal, wo du hingehst, alle überlegen sich, wie können sie Entertainment machen. Da läuft was auf der Bühne, da läuft was hier. So, und dann wird eine halbe Stunde Meet and Greet eingeräumt. Ne? Also, das ist ja kein Meet and Greet im Sinne. Ne? Hier kommst du hin und das ist nur Meet and Greet. Ne? Also ich nenne das nicht Meet and Greet, weil sonst sagt man wieder ein ganz was Falsches.
Du weißt ja, was unser Sohn hat ja, ihr habt ja das Skateboard gebaut mit den Kindern oder bemalt. Mhm. Ist er am nächsten Tag ist er zum Skateboard-Shop. Und da sind wir bei, er hat alleine gemacht, er hat uns nicht gefragt, hatte seine Prepaid-Karte mit. Wir mussten die Rollen drunter. Und dann hat er dem Typen im Laden...
Ich hoffe, er war im Titus-Shop. Okay.
Und daher haben die sich hier unterhalten und dann ist der Montag losgejuckelt. Schön,
guck, der macht das richtig.
Der verkauft auch Aufkleber, die er selbst malt. Also, so, und zum Schluss haben wir noch was richtig Krasses. Einen signierten Kunstdruck von Ottmar Alt. In der Tat habe ich gedacht, die gibt es nicht mehr. Titus hat uns auch gesagt, er hat davon nur wenige zur Verfügung. Wir haben eins mitgenommen, wir haben eins abgestaubt und haben versprochen, dieses zugunsten der Skate-Aid-Stiftung zu versteigern. Also, alle Infos zur Versteigerung findet ihr in den Shownotes und auf unseren Kanälen. Mitbieten lohnt sich für die Kunst, für Bildung und für ein Stück Idealismus an der Wand. Also, macht mit!
Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung ist eine Westwind-Story. Host Conny Stober, Redaktion und Produktion Westwind Stories.